Hallo und herzlich willkommen bei Entdecke Radio, die Interessengemeinschaft für besondere Menschen und Unternehmen. Wir sind heute live auf okitalk.com und die Zusammenfassung wird bei Tide 96.0 gesendet. Mein Name ist Marion Schumann, mit mir im Studio sind heute Bernhard Wenzel, Produzent von Radio Money Talk an der Technik.
Hallo.
Und Karin Frank aus Wedel, die Gründerin von Face & Magic.
Hallo.
Das Thema der heutigen Sendung: Jung sein und älter werden. Dazu fange ich heute mal mit einem Zitat von Sokrates an. Das Geheimnis von Veränderung besteht darin, deine ganze Energie darauf zu konzentrieren, etwas Neues aufzubauen, statt Altes zu bekämpfen. Sokrates war ein griechischer Philosoph und lebte von 469 bis 399 vor Christi. Gegen ihn wurde ein Todesurteil verhängt, wegen angeblich verderblichen Einflusses auf die Jugend sowie Missachtung der Götter. In dem Blog Geh voran hat Mario Rada Folgendes über Sokrates, wie ich finde, sehr passend zusammengefasst.
Sokrates war dafür bekannt, auf die Fragen seiner Schüler keine fertigen Antworten zu geben. In dem Bewusstsein, dass Einsicht und Selbsterkenntnis nur von einem selbst kommen und niemals von außen erworben werden können, sah er seine Philosophie als eine Hebammenkunst. Indem er seinen Schülern prüfende Fragen stellte, erschütterte er ihr Scheinwissen und lenkte sie bis zu dem Punkt, an dem sie erkannten, dass sie nichts wussten. Mit diesem Wendepunkt konnte die Suche nach wahrer Erkenntnis ihren Lauf nehmen. Anstatt also seine eigenen Erkenntnisse als Lehre zu predigen, half Sokrates seinen Schülern selbst, zu ihren Einsichten zu gelangen. Er war quasi ein Geburtshelfer der Wahrheit.
Es gibt viele Parallelen aus der Zeit, in der Sokrates gelebt hat, zu unserer heutigen Zeit. Viele Sachen wiederholen sich ebenso lange, bis wir verstehen. Das ist auch im Alltag ganz gut zu beobachten. Gerade das Zitat von Sokrates, mit dem ich angefangen habe, ist brandaktuell. Worauf konzentrieren wir uns? Wo geht unsere Energie hin und was wollen wir aufbauen? Oder sind wir nur damit beschäftigt, etwas Altes zu bekämpfen? Wir sind entweder für etwas oder gegen etwas, sind damit auch beschäftigt und oft überfordert. Darüber vergessen wir dann, was wir eigentlich wollen und konzentrieren uns auf die Probleme und nicht auf die Erschaffung von etwas Neuem. Es ist sicherlich wichtig zu wissen, was um uns herum so vorgeht. Es gibt viele Konflikte, Kriege, Unterdrückung und Ausbeutung von Mensch und Natur. Über unsere Wirtschaft und über das Geldsystem rede und schreibe ich selbst. Der Grund dafür ist allerdings nicht, uns alle zu verunsichern, sondern zu erklären, wie es funktioniert und dem Zauber durch Erklärung die Macht zu nehmen. Wissen ist Macht. Wenn es allgemein verbreitet ist, werden sich die Handlungen der Menschen ganz automatisch in die richtige Richtung verändern. Jeder möchte ein gesundes, glückliches, erfülltes und ausgeglichenes Leben führen, ohne Hamsterrad, in dem sich jeder verwirklichen kann. Ich bin der Meinung, das können wir alle bekommen, aber wir müssen es uns neu erschaffen und das Alte einfach gehen lassen. Das können wir, wir haben nur vergessen, wie das geht. Ich habe mit dem Zitat von Sokrates angefangen, weil mein heutiger Gast, Karin Frank, das auch sehr schön und passend für ihre Arbeit findet. Karin Frank verfügt über ganz viel Lebenserfahrung, hat eine große Familie und beschäftigt sich mit Gesichtern und mit der Psychologie, die dahinter steht. Wie immer möchte ich auch heute mit meinem Gast über die persönliche Lebensgeschichte sprechen. Da gibt's auch viel zu erzählen. Im zweiten Teil kommen wir dann zu den Gesichtern und wie man es schafft, sich eine jugendliche Ausstrahlung, Dynamik und ein attraktives Erscheinungsbild zu erhalten. Liebe Karin, herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Du bist 1947 geboren. Keine einfache Zeit, um auf der Erde aufzutauchen. Erzähl uns doch mal was über dich und über deinen Weg.
Ja, also ich bin aufgewachsen im Hamburger Westen und meine allerersten Lebensjahre habe ich in Blankenese, da wo Hamburg am schönsten ist, verbracht, weil im Krieg kamen die Leute, die Familie, nach Mecklenburg, da bin ich geboren, und nach dem Krieg kamen wir sozusagen als Flüchtlinge nach Hamburg. Und was mich damals schon gewundert hat, wenn ich mit meiner Mutter vom Blankenese in die Stadt fuhr, also in die Hamburger Innenstadt, habe ich gefragt, warum ist hier alles kaputt und in Blankenese ist alles heil? Da habe ich schon mit 3, 4 Jahren mir Gedanken gemacht, dass die Welt vielleicht ganz ungerecht sein könnte.
Das heißt, du hast dir schon immer Fragen gestellt immer. Und hast als Kind damit schon angefangen?
Immer.
Du hast angefangen als Krankenschwester und in der Zeit hat es ein einschneidendes Erlebnis für dich gegeben.
Ja, da hatte ich als Schwesternschülerin einen Patienten, Notfall mit einem akuten Asthmaanfall. Und wir hatten einen chinesischen Arzt, der mich aufforderte oder bat, eine physiologische Kochsalzlösung in eine Spritze zu tun. Das Medikament, was man normalerweise verabreichen würde, auszuschütten und das über die Kanüle der Spritze zu tun. Und als wir damit in das Patientenzimmer kamen und der Patient, das war ja nicht sein erster Asthmaanfall, merkte, was er bekam, und bevor die Kanüle richtig drin war, ging der Asthmaanfall zurück. Und da war ich schockiert. Und der Chinese sagte dann, ja, das ist Placebo, das kennt ihr hier nicht. Und ich muss sagen, es hat mich so begeistert und es hat mich auch mein ganzes Leben begleitet, dass ich gedacht habe, wenn du dran glaubst, dass dir etwas hilft, dann hilft es auch. Und wenn du nicht dran glaubst, dann hilft es auch nicht.
Und die Lebenseinstellung, die hast du dir im Grunde bewahrt?
Immer, ja. Ich nehme auch heute noch keine Medikamente in meinem Alter. Ich habe noch nicht mal eine Gesundheitskarte mit Bild, muss ich mal dazu sagen.
Das scheint eine gute Einstellung zu sein, die auch sehr gesund hält. Und wenn man die Karin so anguckt, dann würde man nicht vermuten, dass sie 1947 geboren ist und nächstes Jahr ihren 70. Geburtstag feiert.
Schon im Januar, noch 3 Monate.
Karin, das war aber trotzdem alles sehr ungewöhnlich früher. Du warst Krankenschwester und hast als Krankenschwester gearbeitet und hattest dann Kinder und Familie. Aber mit 55 bist du tatsächlich nochmal losgezogen und hast dann nochmal 4 Jahre im Pflegedienst gearbeitet.
Ja.
Wie kam das?
Meine 3 Kinder waren lange weg und und dann habe ich gedacht, du hast ja mal einen Beruf gelernt und habe dann mein Examen rausgeholt, das war ganz weit weggelegt und habe gedacht, mach das mal, bewirb dich mal und die nehmen dich eh nicht. Ich hätte bei 100 Pflegediensten zur selben Zeit anfangen können, weil die brauchten examinierte Kräfte, obwohl ich Jahrzehnte nichts davon mit der ganzen Entwicklung, die ja stattgefunden hat in der Medizin, nichts mitbekommen habe. Aber ich war ganz schnell wieder drin und man wird auch sehr gut unterstützt in Fortbildung und kleinen Seminaren und so weiter. Das war ganz okay.
Der Pflegedienst allgemein gilt ja als ein schwieriger Beruf und sehr beanspruchender Beruf. Wie hast du das empfunden, im Pflegedienst zu arbeiten und ganz besonders, was hast du von den Menschen gelernt?
Also ich muss dazu sagen, am Anfang wusste ich gar nicht genau, was machen die eigentlich. Ich habe immer die kleinen Autos rumfahren sehen, Pflege mit Herz und wir sind für sie da und ganz liebevoll alles nach außen. Und die ersten 2, 3 Monate war ich fast euphorisch. Ich habe gedacht, Mensch, was sind wir ein starkes Land. Wir besuchen die alten Herrschaften oder die Kranken sind ja nicht immer nur alte Menschen, sondern gibt auch jüngere, die schwerwiegende Erkrankungen haben, die gepflegt oder medikamentös versorgt werden müssen. Da war ich stolz wie Bolle, wenn ich da so mit diesem Auto von einem zum anderen fuhr. Ja, und dann, weil ich ja nur eben ein Examen hatte, musste ich dann auch so spritzen und Verbände machen und Medikamente stellen. Und da habe ich dann nach einer Zeit gemerkt, da stimmt was nicht. Den Leuten müsste es ja jetzt konsequenterweise täglich besser gehen mit den ganzen Medikamenten, aber das Gegenteil war der Fall. Also die kriegten ihre Beta-Blocker, Cholesterinsenker, Blutverdünner und. Also im Schnitt kann ich sagen, dass 12 bis 18 Pillen waren normal und für morgens, mittags, abends, nachts. Und mein absolutes Highlight war eine Dame, die bekam 48 Medikamente. Wenn ich dann unsere Pflegedienstleitung oder auch mal hier und da einen Arzt daraufhin angesprochen hat, dann hat man das unter den Teppich gekehrt, das würde mich nichts angehen, das sei so aus. Weil jede Handlung, die du machst im Pflegedienst, wird bezahlt. Ja, also das sind alles Abrechnungsfaktoren. Und als ich mir dann immer die älteren Herrschaften so anguckte, dann habe ich gedacht, Mensch, die sieht aber heute noch schlechter aus als gestern und der Gleichgewichtssinn ist irgendwie nicht mehr so, wie er sein sollte. Also diese Medikamente haben das Gegenteil von dem bewirkt, was man glaubte.
Also mit 55 angefangen, 4 Jahre im Pflegedienst tatsächlich durchgezogen, hat es dich aber dann doch bisschen in die alternative Medizin gezogen und du hast heilpraktische Ausbildung gemacht, psychotherapeutische Weiterbildung, auch was Spirituelles war dabei. Hast du dich damit dann beschäftigt?
Ja, weil ich dachte, das kann alles nicht wahr sein. Was machen die hier? Man kann ja nicht eine ganze Gesellschaft, 1, 2 Generationen, so ab 50 aufwärts, vergiften. Und das ist für mich Vergiften. Ja? Denn wenn du einschlägige Bücher von Zellforschern liest, zum Beispiel Bruce Lipton, der sagt, ich kann einen Körper, einen Organismus, nur eine einzige chemische Tablette verarbeiten. Weil...
Das heißt also, diese ganzen Zusammenhänge, die sind dir dann wirklich Stück für Stück klar geworden und du hast dich dann auf die Suche nach etwas Besserem gemacht.
Ja, ich war in der komfortablen Situation in meinem Alter, konnte ich auf gut Deutsch die Sau rauslassen. Ich habe wirklich manchmal gepoltert und habe gesagt, warum machen wir das hier? Das geht so nicht. Da waren Abläufe, die waren so absurd, ja, also will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen und ich brauchte ja keine Karriere zu machen oder ein gutes Zeugnis, das war mir wurscht. Also ich habe da schon manchmal richtig, so.
Wenn man nicht in dem Druck steht, ist das sicherlich eine schöne,
dann kann
entspannte
man das, ja.
Sache. Genau, die meisten, die können das leider nicht.
Dann kommt ja noch was anderes dazu, was mir aufgefallen ist. Die Jüngeren, die so eine schnelle Ausbildung gemacht haben für die Pflegedienste, so 6-Wochen-Kurse oder ein halbes Jahr gibt's, glaube ich, auch ein Angebot. Das waren meist alleinerziehende Mütter. So, die waren so schnell kaputt und krank und die fielen aus. Dann musste man Überstunden schieben ohne Ende. Und diese Mütter verdienen nicht viel Geld. Und das hat mich so gestört. Da ziehen die jetzt schon wieder eine Generation Kinder ran, die sich kaum einen Urlaub leisten, also wo die Mutter, ne, weißt du, wie ich das meine? Du bist in einer Zwangsjacke, du kommst da nicht raus. Die Kinder brauchen Kleidung, die brauchen Bücher. Der Ex-Partner bezahlt nicht, die jobben da, weil sie es müssen. Und da wird schon wieder eine Generation groß, die mit Druck und finanziellen Engpässen lernen muss, umzugehen.
Karin, was machst du an deinem 70. Geburtstag?
Ich habe ja nun im Winter Geburtstag und entweder mache ich ein großes Fest an dem folgenden Wochenende, denn das ist glaube ich ein Dienstag oder Donnerstag, oder ich mache das wie die Queen und verlege das ein paar Monate ins Frühjahr oder in den Sommer, mal schauen.
Wenn das Wetter besser ist. Auf jeden Fall feierst du und freust dich drauf.
Ja klar, 70. Es ist doch irgendwie, ist das, weißt du, mit 50 habe ich nicht an die Jahreszahl gedacht. Mit 60 wurde es manchmal so ein bisschen, dass ich dachte, oh wei, das ist ein bisschen komisch. Und jetzt mit der 70, dann kommst du ins 80. Lebensjahrzehnt, das hat doch was.
Karin, wir haben angefangen mit einem Zitat von Sokrates. Das haben wir ausgesucht, weil du das für dich so ganz passend findest. Was verbindet dich denn mit Sokrates?
Na, wenn du anfängst, auf die Suche zu gehen, warum Gesellschaften so sind, wie sie sind, so wie wir jetzt immer mehr, manche sagen aufwachen, man deckt etwas auf, was schon immer irgendwie vorhanden war. Und es ist, eigentlich werden wir gelebt von Kontrollsystemen. Und wenn du dann sowas wie Sokrates, der das schon vor ein paar tausend Jahren oder über 2000 Jahren wusste, dass es eigentlich alles Scheinwissen ist, wo wir glauben, wir hätten ein Wissen, das ist uns antrainiert. Und da der Sokrates dem wird ja auch dieser Spruch, ich weiß, dass ich nichts weiß, zugeordnet. Und die anderen haben es dann wohl, glaube ich, übernommen, nicht? Die anderen Philosophen. Aber ich habe nachgelesen, Menschen, die der altgriechischen Sprache, mächtig sind, die haben gesagt, das ist ein Fehler, ein Buchstabe. Er hat wohl gesagt, ich weiß, dass ich nicht weiß. Und nicht, dass ich nichts weiß. Das ist ein bedeutender Unterschied, wenn das so sein sollte. Aber dem Mann war einfach klar, dass dahinterliegende Kräfte einfach nicht berücksichtigt werden. So habe ich mir das vorgestellt. Mhm. Und auch, dass er sagt, mach was Neues. Kümmere dich nicht um das Alte, lass es hinter dir. Nimm es zur Kenntnis, verdräng es nicht, ist so meine Devise. Das sagt, glaube ich, auch jeder Psychologe. Nichts verdrängen, aber angucken und weitergehen.
Das Prinzip, was zu hinterfragen, da war er ja sehr gut drin, dass er immer Fragen gestellt hat und hat dann seine Schüler diese Fragen eben beantworten lassen. Aber überhaupt dieses Prinzip, viele Fragen zu stellen, war ja auch damals schon nicht so besonders beliebt, weil im Endeffekt wurde gegen ihn ein Todesurteil verstreckt und das hat ihn dann auch tatsächlich erwischt. Und die Missachtung der Götter war auch ein Grund. Also man kann sagen, Missachtung der Götter, Missachtung des Systems und verderblichen Einfluss durch andere Ansichten.
Ja, und das ist ja heute brandaktuell.
Ja.
Brandaktuell. Du brauchst nur etwas zu sagen, was ja nicht politisch korrekt ist, dann bist du ein ganz böser Mensch.
Und direkt in irgendeiner Ecke.
Und in einer Ecke, ja. Weil diese Systeme müssen sich ja am Leben erhalten. Und das geht ja nur mit Druck und Angst. Wenn die zunehmend merken, wir saugen denen die Kraft ab, dann ist es für mich immer so ein Kontrollsystem wie ein Luftballon, der wird aufgepustet mit unserer Energie. Und jetzt müssen wir die Dinger irgendwie zum Platzen bringen.
Ja. Sehr gut gesagt, Karin. Karin, alt werden in der heutigen Zeit ist insgesamt nicht so einfach. Viele sind der Ansicht, dass man sich über 40 zum Beispiel nicht mehr auf einen Arbeitsplatz bewerben braucht, weil man sowieso keine Chance mehr bekommt. Viele glauben das tatsächlich und fügen sich ihrem Schicksal. Auf der anderen Seite sollen wir aber bis 70 arbeiten. Irgendwie passt das doch alles nicht mehr zusammen. Was sagst du dazu?
Heute stand in den Zeitungen bis 75. Ja, also natürlich passt das nicht zusammen. Du kannst nicht, und vor allen Dingen, was ja das für mich Entscheidende ist, wenn ich das beobachte, du sollst ja ab 40 möglichst diesem System, dem sogenannten Gesundheitssystem, zur Verfügung stehen als Patient. Ja, die Werte wurden gesenkt, als ich Krankenschwester lernte in den 60ern, da war ein Blutdruckwert Lebensalter, also ein 60-Jähriger hat den Blutdruck von 160, da brach keine Panik aus. Oh, heute bist du mit, wenn du über 120 bist, schon fast ein gefährdeter Mensch. Ja? So, also die haben alles gesenkt, um Millionen, Millionen, Millionen Patienten zu generieren.
Das
und es funktioniert. Es funktioniert. Die Leute hinterfragen es nicht.
Das mit dem Blutdruck ist ja eine höchst interessante Sache. Das ist für mich total neu gewesen. Das heißt, man senkt ihn so weit, dass man möglichst viele neue Patienten bekommt, weil sie dann jetzt krank sind.
Genau. Wenn du Blutdruck der Senker nimmst und diese ganzen Sachen, senkst du deine Vitalität. Das heißt, das Ganze wird gedämpft. Es geht immer nach unten. Es geht immer weiter nach unten. Dann haben die Leute keine Lust mehr, dann kriegen sie ihre Altersdepression. Das hängt meiner Meinung nach alles damit zusammen.
Dann kommt noch ein anderes Thema dazu, und zwar Vorsorgeuntersuchung. Das heißt, man wird ja schon auf das vorbereitet, was einen dann in Zukunft treffen kann.
Ja, und die interessantesten Fernsehsendungen kommen immer mitten in der Nacht. Und da war mal in irgendeiner Runde, Gesprächsrunde ein Medizinjournalist, ich habe sogar den Namen, ich glaube Frank Wittig hieß der, der hat ein Buch geschrieben über den Unsinn der Vorsorgeuntersuchung. Er hatte eine einzige, wo er meinte, da kann man nicht so viel mit falsch machen. Das muss man sich mal vorstellen. Alle diese Vorsorgeuntersuchungen, die finden etwas, weil sie entsprechende Geräte haben heute. Die können ganz tief reinblicken, vergessen dann aber das Gesamte. Die sehen dann nur noch, irgendwo ist irgendwie ein kleines Teilchen, das gehört da eigentlich nicht hin. Wäre vielleicht morgen schon wieder weg. Aber das ist jetzt behandlungsbedürftig oder operationsbedürftig. Also da sind Sachen entstanden, weil dieses Medizinsystem ist aufwendig. Vieles ist toll, Notfallmedizin und so weiter. Aber diese Krankenhäuser, die brauchen ja Futter und das sind wir.
Und die Statistiken über Krankheiten gibt's auch jede Menge und die werden immer schlimmer, oder?
Danach gibt's keinen Gesunden mehr. In Deutschland gibt's keine gesunden Menschen mehr, weil das geht gar nicht. Rein statistisch hat jeder sogar 2, 3 Krankheiten.
Karin, du erklärst das sehr lebendig. Welche Sichtweise du geschafft hast, dir zu erhalten, weil du kannst ja auch mit ganz wenigen Leuten darüber reden, stimmt's?
Ja, ich muss sogar sehr aufpassen. Ich weiß nicht, ob Impfen schädlich ist. Ja, aber ich kann zumindest sagen, es macht keinen Sinn, Babys zu impfen mit einer Vielfachimpfung, bevor die überhaupt ein Immunsystem haben. Also damit kann man dann den Impfbefürwortern doch ein bisschen, also kann man so ein bisschen Boden bereiten, wenn man das ganz ablehnt, weil ich weiß es wirklich nicht.
Ja? Also das ist eigentlich ja von dir nur eine logische Schlussfolgerung aus dem, was du gelernt hast als Krankenschwester.
Ja. Ja, Mann, ich habe irgendwie in den letzten, seitdem ich da mit 55, ist ja bald 15 Jahre her, angefangen habe als Krankenschwester, habe ich gar nicht aufgehört zu denken. Ich glaube, ich habe in den letzten, allein seit der Finanzkrise, 150 Bücher gelesen. Manchmal lese ich synchron, ne? Dann lese ich hier über Geschichte, da über Wirtschaft. Und dann versuche ich das miteinander zu verbinden, weil ich will mir nichts mehr überstülpen lassen.
Du hast auch ein ganz interessantes Buch gelesen, und zwar das ist von Ellen Langer. Ellen Langer ist eine amerikanische Psychologin und die hat das Counterclockwise-Projekt durchgeführt. Mhm. Das heißt, die Uhr zurückdrehen. Durchgeführt wurde es 1979 und es ging um eine Gruppe älterer Menschen zwischen 70 und Anfang 80, die eine Woche in das Jahr 1959 zurückgeführt wurden. Du hast dich mit diesem Projekt beschäftigt und erzähl doch mal, was wurde da gemacht und vor allem, was ist dabei rausgekommen?
Ja, also ich habe das gelesen Anfang der 80er, ich glaube im Spiegel oder irgendwie, da konnte man den noch lesen. Da war ein relativ kleiner Artikel darüber und ich habe, erst seitdem ich Internet habe, habe ich angefangen darüber zu recherchieren und irgendwann bin ich fündig geworden und ja, inzwischen gab es ein ganzes Buch von ihr, also wie gesagt, Counterclockwise, die Zeit zurück oder die Uhr zurückdrehen. Die hat Folgendes gemacht. Die hat mit ihren Assistenten 1979 eine kleine Immobilie gemietet. Ich glaube sogar, sie wollte diese Studie länger machen. Und hat das gesamte Interieur, also alles, was so war, 20 Jahre zurückgestaltet, von 1959. Und nun kamen diese alten Herrschaften da rein, mit Krückstock, mit, oh Gott, Treppensteigen mochten sie gar nicht. Und also die Essenz des Ganzen ist, nach einer Woche hatten sich die Vitalwerte der Herren signifikant verbessert, sodass sie das Projekt abgebrochen hat, weil das wollte sie, glaube ich, wissen. Sie wollte wissen, wie wirkt der Geist, wie prägt die Umgebung den Körper, die Vitalfunktion. Und das hat mich richtig beeindruckt. Das ist auch wieder wie mit dem Placebo. Du musst Umstände dir so erschaffen, das heißt jetzt nicht, dass ich eine Wohnung habe oder mein Haus umgestalten möchte. Jetzt, was haben wir? 2016? Nee, das möchte ich nicht, 20 Jahre zurück. Aber ich merke das bei Musik. Ja, was ich als junges Mädchen gehört habe, das reißt mich heute noch vom Hocker. Kann ich manchmal gar nicht still sitzen. Also es macht was mit einem. Alte Zeitschriften, alte Mode. Ich habe jahrelang Frauenzeitschriften aufbewahrt, weil ich die immer so toll fand. Ich lese schon bestimmt 10 Jahre nichts mehr davon. Sind alle entsorgt. Aber das war immer spannend, da mal reinzuschauen. Und ja, und dann habe ich gedacht, guck, kommt immer alles wieder.
Das erklärt auch so ein bisschen, warum viele Leute Oldtimer zum Beispiel
richtig
so gerne mögen.
Ja, die fühlen sich dann, meistens sind es dann noch Cabrio. Dann haben sie ihr entsprechendes Styling dazu und die fühlen sich dann in eine andere Welt versetzt und ganz jung, ganz jung. Ich kannte mal ein paar Cabrio-Fahrer mit Oldtimern, also waren wirklich große Jungs, ne?
Es ist interessant, aber es erklärt tatsächlich, warum man sich dann gerne mit alten oder antiken Sachen umgibt. Es könnten ja auch antike Möbel sein oder was auch immer. Oder irgendwann, wenn die neueste Mode wieder geändert wird und dann sind Schlaghosen modern, dann springen die Leute ja auch irgendwie drauf an.
Ja.
Und wahrscheinlich auch gerade die, die das noch aus ihren eigenen Zeiten kannten. Du möchtest mit Menschen arbeiten, die ihr ganzes Entfaltungspotenzial und ihre Lebenserfahrung zum Ausdruck bringen möchten. Für viele ist das eine sehr große Herausforderung. Was sagst du deinen Kunden?
Wenn mir Damen erzählen, dass sie in einem Job sind oder in einem Beruf sind, in dem sie sich gar nicht leisten können, älter auszusehen als jetzt, so mit 45 oder 50, aber trotzdem müssen die arbeiten, weil je jünger heute jemand ist, desto mehr muss er versuchen, noch irgendwas fürs Alter zurückzulegen, was mir fast unmöglich erscheint bei den Umständen, die wir zurzeit haben. Da gibt es oft eine Barriere bei Menschen, die mal vorübergehend raus gewesen sind aus dem Beruf und jetzt mit Ende 40 oder Mitte 50, eigentlich müsste ich noch mal ein paar Jahre was machen und eigentlich brauche ich auch Geld und um wenigstens was zurückzulegen. Und die haben aber Lebenserfahrung, die haben Kinder großgezogen oder sonst was gemacht. Die können wirklich noch mal in sich was zur Entfaltung bringen. Und da geht es jetzt nicht drum, irgendwelchen modischen Schnickschnack, sondern einfach aus sich selber heraus den Wunsch entwickeln, ich will mich noch mal verändern. Ich will die nächsten 30 Jahre einfach ein tolles, flottes Leben führen.
Also, dass sie den eigenen Wunsch haben und dass sie dann auch so viel Vertrauen in sich selbst setzen und das dann eben auch angehen. Das ist das, wobei du gerne helfen möchtest.
Ich lege auch Wert darauf, dass der Wunsch wirklich brennend ist.
Viele ältere Menschen, hast du mir erzählt, die haben eigentlich eine Menge Potenzial, aber sie leben das nicht. Vielleicht haben sie es auch vergessen, was sie haben und was sie können im Laufe der Zeit mit der Familie und allem drum und dran, was in der Vergangenheit passiert ist.
Du hast jetzt meinetwegen Kinder großgezogen und sagst dir, ja, der Beruf ist jetzt an mir vorbeigegangen, da kannst du keinen Boden mehr gewinnen. Und ich habe spannende Damen gehabt in Kontakt mit Damen, die einen Job machen bei der Bank oder bei einer Versicherung, eine andere bei einer Krankenkasse in Berlin, die mir sagen, ich habe keine Lust mehr dazu. Ich weiß, ich muss was anderes machen. Und die dann anfangen, den Job zu reduzieren oder sie wissen, sie werden sowieso in ein, zwei Jahren wird das aufgelöst. Bei vielen Banken geht's ja nur noch einen Bach runter, Krankenkassen auch. Die werden zusammengelegt und gehen Plätze verloren. Die haben dann aber eine Idee.
Mhm.
So, und das rauszukitzeln, das ist ganz spannend. Das macht richtig Freude.
Karin
und
strahlt jetzt. Ich weiß, das macht dir Spaß.
Ja.
Karin, du hast dir ein Lied gewünscht und ich spiele bei Entdecke Radio immer gerne die Lieder, die sich meine Gäste wünschen. Manchmal spiele ich natürlich auch was zur wirtschaftlichen Situation und zum Thema passt. Ganz im Sinne des Counterclockwise-Projektes machen wir jetzt mit diesem Lied eine kleine Verjüngungskur.
Okay.
Falls jemand 1968, als das Lied erschien, noch nicht auf der Welt war, keine Angst, so schnell verjüngt man dann doch nicht. In dem Lied geht es um die Schönheit der Welt und um Glücksmomente im alltäglichen Leben. Wir spielen What a Wonderful World von Louis Armstrong. Wir sind wieder zurück bei Entdecke Radio, die Interessengemeinschaft für besondere Menschen und Unternehmen. Mein Name ist Marion Schumann. Mit mir im Studio sind heute Bernhard Wenzel, Produzent von Radio Money Talk an der Technik.
Hallo.
Und Karin Frank aus Wedel, die Gründerin von Face & Magic.
Hallo.
Das Thema der heutigen Sendung, jung sein und älter werden. Im ersten Teil haben wir über Karin persönlich gesprochen, über das Älterwerden, ihre Erfahrungen und Beobachtungen, einschneidende Erlebnisse, an die sie sich immer noch gut erinnern kann und über das Clockwise-Projekt. Karin, Face & Magic heißt dein Programm. Das Gesicht ist ein Spiegel. Du sagst, es ist die Magie um das Wissen der dahinterliegenden Zusammenhänge. Was meinst du, sind diese Zusammenhänge?
Wir haben eine Gesichtshaut, wir haben Muskeln, wir haben Bindegewebe, wir haben Knochen. Mit zunehmendem Alter baut sich die Knochensubstanz ab, dann die Muskulatur und dann wird die Haut irgendwann zu groß für die darunterliegenden Strukturen. Wenn ich mit Gesichtsmuskulatur beginne, versorge ich durch die Impulse auch die darunterliegenden Knochen. Wenn du die Muskeln betätigst, bekommen die Knochen Impulse. Das ist ein altes Gesetz aus der Charité von einem Doktor, war ein Orthopäde, ein Dr. Wolf, das Wolfsche Gesetz, die Form folgt der Bewegung. Und wenn du die Muskeln, heute weiß man das also ganz präzise aus der Sportmedizin, wenn du Muskeln betätigst, stärkst du die Knochen. Und das ist im Gesicht genauso.
Du sprichst irgendwie die Muskeln an. Ist das so ein Reiz der Muskeln? Wie kann ich mir das vorstellen?
Na, das wird in einer Anspannung gemacht, eine sogenannte isometrische Anspannung von ein paar Sekunden und dann ganz sanft entspannt und dann 2 bis 3 Mal am Anfang ruhig 3 Mal wiederholt. Und durch diese starke Anspannung entstehen elektrische Reize und immer mehr Muskelfasern springen an. Am Anfang sind es nur wenige, wenn ein Muskel im Gesicht sehr schlaff ist, und dann werden es immer mehr. Und dann gewinnt man sich einiges zurück. Also es geht jetzt alles nicht von jetzt nach gleich und man braucht ein paar Wochen Geduld, auch um das im Gehirn so zu vernetzen, dass sich dort entsprechende Netzwerke bilden.
Und wie viel Zeit muss man aufwenden am Tag?
Ja, wenn du ein volles Programm machst, dann also ungefähr 8 bis 12 Minuten, je nachdem, wie jemand jetzt zielt. Und manche sagen, ich will schnell, ich habe noch Zeit, einen Hochzeitstermin, da heiratet jemand aus der Familie oder ich habe einen tollen Typen kennengelernt, den sehe ich in 4 Wochen wieder. Also die wiederholen dann doch ein paar Mal mehr, aber man darf das auch nicht überfordern. Also nach 3 Wochen fängt man an, etwas zu merken.
Also man kann tatsächlich sagen, in 4 Wochen bin ich auf einer Hochzeit, vielleicht auch meiner eigenen, und dann will ich gut aussehen. Das heißt, man kann in dieser Zeit tatsächlich schon was bewirken mit den 11, 12 Minuten am Tag.
Ja. Du kannst es auch teilen, morgens die Hälfte der Übung, abends die Hälfte.
Du gibst deine Seminare und Trainings über Skype.
Entweder persönlich, wenn Menschen hier aus der Nähe kommen oder hier in der Nähe wohnen, vielmehr. Oder über Skype. Und das ist eine sehr praktische Einrichtung.
Wie lange dauert so ein Programm bei dir?
2-mal in der Woche, 1/2 Stunde bis 40 Minuten eine Skype-Sitzung. 2-mal in der Woche. Und das 3 Wochen lang. Nach 21 Tagen sagt man, in der Regel haben sich neue neuronale Netzwerke im Gehirn schon so weit gebildet, dass das Lernen eigentlich nachher fast so ein Muss wird, ja, dass man es selber möchte, dass man das nicht mehr als Belastung empfindet, sondern man findet es toll.
Mhm. Das heißt, die Skype-Lösung, die funktioniert für dich ganz gut, aber ab und zu gibst du auch mal Workshops.
Ja, hier in Hamburg und hier in Winterhude. Und ja, also nochmal zu diesen Skype-Geschichten, 3 Wochen, 2-mal die Woche. Und wenn irgendwelche Fragen sind, bin ich dann, wenn ich Zeit habe, auch bereit, da auch nochmal 5 oder 10 Minuten zwischendurch zu helfen.
Dein Gesichtsmuskeltraining, um nochmal darauf zurückzukommen, hast du das selbst entwickelt oder hast du dir das zusammengebaut aus unterschiedlichen Teilen?
Ich habe alles aus alten Büchern. Kannst dir gar nicht vorstellen, es gibt nichts Neues, so wie bei Sokrates. Der wusste damals auch schon, dass wir nur über ein Scheinwissen verfügen. Es gibt viele, viele Dinge, die sind schon vor 100 Jahren geschrieben worden oder bei den Philosophen noch länger. Woher die das wussten ohne diese ganzen Apparate, ist mir eigentlich ein Rätsel. Ne? Zum Beispiel, dass die Knochenform der Bewegung folgt. Schon, wann war das? 1895 oder so.
Und du hast dir das durchgelesen, verschiedene Bücher, verschiedene Methoden, verschiedene Ansätze,
ja.
Und dann hast du das für dich zusammengewürfelt, was passen könnte.
Naja, ich habe einmal diese starke Anspannung, um in kürzester Zeit möglichst viele Muskelfasern anspringen zu lassen und dadurch eben auf die Knochensubstanz einwirken zu können. Und ich habe Dann geguckt, was ist so in der Fitnessgeschichte en vogue, zum Beispiel Pilates. Und Pilates funktioniert ja auch so ähnlich. Pilates macht einen Zug und ganz starke Anspannung und dann wieder langsam geht es zusammen, wie wenn du so an der Feder ziehst. Und das habe ich miteinander gekoppelt, dadurch, dass wir ein paar Wiederholungen machen, aber eben nicht 20 Wiederholungen. So, dass es eine Gesichtsgymnastik ist, dies ist noch ein bisschen kräftiger.
Mhm. Aber so wie du sagst, ist es tatsächlich schon sehr altes Wissen, was du wieder ausgegraben hast, weil du so eine Leseratte bist.
Ja, die Bücher mit dieser Methode sind, also erst kommt die Methode, ein Muskel über starke Anspannung und Entspannung zu stärken, kommt aus der Arbeitsmedizin vom Max-Planck-Institut von 1958, haben die das entdeckt. Und ansonsten, die französischen Frauen zum Beispiel, haben sich die Gesichter bandagiert, weil die hatten Zeit, wenn die Geld hatten, ne? Nur im Adel, und haben sich tagsüber hingelegt und haben sich die Gesichter und den Hals, das haben sie alles so hochgebunden. Und also Frauen haben schon immer darüber nachgedacht, wie sie den Zug nach unten, die Schwerkraft irgendwie wieder in die andere Richtung bringen können.
Genau, und du sagst, dir ist es ganz wichtig zu sagen, dass dein Programm nichts mit Anti-Aging zu tun hat. Das ist dir ein Anliegen.
Ja, weil Anti ist ja immer Kampf. Und muss ja immer, da sind wir wieder bei Sokrates, ne? Mach was Neues. Also Aging, oder es gibt ja auch die Begriffe Well Aging oder Best Aging oder Sweet Aging, fällt mir jetzt noch ein, aber habe ich noch nicht gehört. Aber es gibt ja positivere Bezeichnungen als Anti-Aging.
Ja, ganz
und
bestimmt.
Und ich mag das Wort Anti nicht, also Antikriegsdemonstration. Du hast ja dann immer diese Polarität, wo du dann wieder drin bist, ne? Und wir wollen ja immer sowohl als auch, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Wir wollen ruhig älter werden, aber eben nicht so doll altern. Also diese Alterungsprozesse positiv zu beeinflussen mit Bewusstsein und mit Handlung und Gefühlen.
Genau, weil am Altwerden an sich ist ja nicht unbedingt was verkehrt.
Nein.
Genau, das ist das, was du damit sagen möchtest, unter anderem.
Das gab diesen Bergsteiger, fällt mir gerade ein, Louis Trenker. Der ist ja auch 100 oder so geworden. Der ist jeden Morgen in die Sauna gegangen und hat sich da in seinen Schweizer Bergen im Schnee gewälzt. Oder, wenn es wärmer wurde, in so ein eiskaltes Tauchbecken. Ja, Abhärtung ist auch noch so ein Thema, aber das muss man an anderer Stelle mal machen oder da mache ich mein Video oder so. Abhärtung ist ganz, ganz wichtig. Raus aus der Kuschelecke oder aus der Komfortecke.
Du duschst kalt morgens, stimmt's?
Mhm.
Und du gehst auch in der Ostsee baden.
Bei 15 Grad.
Oh Gott.
Mich aber vorher den Wasserschlauch und sprühe mich ab. Damit der Schock nicht so groß ist, wenn ich im Wasser ankomme.
Bruce Lipton sagt, unsere Überzeugungen steuern unsere Biologie. Kannst du uns da noch ein bisschen was zu sagen?
Ja, im Grunde schließt sich da jetzt ja wieder der Kreis mit der Placebo-Forschung. Weil die Überzeugungen steuern unsere Biologie. Und wenn ich überzeugt bin, die Spritze hilft mir jetzt, meinen Asthmaanfall zu beheben, dann ist es meine Überzeugung, nicht das Aquades oder die physiologische Kochsalzlösung in der Spritze. Was der Bruce Lipton erforscht hat, ist ja, dass wir Wahlmöglichkeiten haben. Eigentlich ist es unser Bewusstsein. Wie denke ich über die Welt? Wie fühle ich über das Ganze? Und wie verhalte ich mich? Weil Muster prägen natürlich. Und wenn ich mir das nicht bewusst mache, ich bin überhaupt nicht mehr davon überzeugt, dass das Unterbewusstsein nun alles nach oben bringen muss, wie das in den Therapien gemacht wird. Ich bin eigentlich heute so weit, dass ich sage, wenn mich jetzt irgendwas stört oder aufregt oder ich in Stress komme, dann kann ich es ja jetzt nur ändern. Es nützt es mir zu wissen, immer wenn das und das ist, dann ist es meine Oma gewesen, die diesen Trigger gesetzt hat oder mein Vater oder das nützt mir nichts. Also, dass diese Muster und Prägung jetzt immer wieder ins Unterbewusste reinzugehen und was kann der Auslöser sein? Ich bin der Meinung heute, ich muss es in diesem Moment, wo was nicht so ist, und muss ich eine Lücke schaffen. Ich muss eine Lücke schaffen in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen und wie ich dann handle.
Also du glaubst nicht, dass man seine gesamte Vergangenheit wieder hochholen muss und dann die Muster sieht und dann fängt man an, das alles zu löschen, sondern du sagst eigentlich im Hier und Jetzt ärgert mich das. Ja, höchstwahrscheinlich hat das irgendeinen was weiß ich Grund, aber den müssen wir nicht hochholen, den lassen wir mal, wie er ist, sondern wir begeben uns in die Gegenwart, gucken uns das an, was uns so aufregt und da haben wir eigentlich alles, um das dann zu löschen oder beim nächsten Mal vielleicht anders zu machen.
Du kannst nichts löschen. Also gab einen ganz tollen amerikanischen Hirnforscher, der hieß Kendall. Und der, von dem habe ich ein Buch, ist sehr, sehr schwer zu lesen. Der, also es wird wirklich beschrieben, dass man eine Erfahrung nicht wirklich löschen kann. Man kann sie nicht mehr benutzen.
Mhm.
Ja, man kann dafür sorgen, dass man diese nicht mehr benutzt. Dann fängt sie an, irgendwie so schlaff zu werden. Und daneben musst du was Neues machen. Und da sind wir wieder bei Sokrates.
Ja, genau. Das heißt, man benutzt diese Reaktion, die immer normal ist und die man immer hatte, die ändert man einfach und reagiert jetzt bewusst anders. Und dann wird die andere irgendwann so schwach, dass sie dann im Hintergrund rumdümpelt, aber man sie eigentlich gar nicht mehr wirklich braucht und
Richtig.
Auch nicht mehr aus der Schublade zieht.
Mhm. Weil du was Neues, du legst einen neuen Pfad an. Und das ist wie so ein Trampelpfad. Je öfter du den benutzt, desto mehr wird es zum Weg und nachher zu einer Straße. Und das andere wird dann zu einem Trampelpfad. Und irgendwann ist er zugewuchert, der hat keine Bedeutung mehr. So stelle ich mir das vor.
Karin, es gibt auch noch was anderes, womit du dich beschäftigt hast. Du hast dich mit so vielen Sachen beschäftigt. Und da gibt es noch die biologische Transmutation. Das finde ich ja höchst spannend. Seit mehr als 200 Jahren hat sich etabliert, dass sich chemische Elemente nicht verändern können. Alles andere gehört in das Reich der Fabeln. Das siehst du aber anders.
Na, nicht ich. Gab schon 1700 noch was in Frankreich ein Bauernjung, der hat mal gemessen, wie viel in einer kargen Landschaft, wie viel Kalk die Hühner zu fressen kriegen und wieso die eine Eierschale bilden können. Und das hat dann noch jemand wieder aufgegriffen. Das war ein Wallachin oder ich weiß es nicht, 200 Jahre später oder 100 Jahre später auch nochmal. Und dann kam ein französischer Arzt, der dann, glaube ich, auch Arbeitsminister war. Und der hat es dann richtig wissenschaftlich untersucht. Und der hatte zum Beispiel auch als Junge in der Bretagne aufgewachsen, auf einem kleinen Bauernhof. Und die Eltern hatten auch Hühner. Und die Hühner liefen immer auf dem Hof und pickten, wenn Wasser draufgekommen war, aus diesem steinigen Boden, pickten die irgendwas raus. Und dann, die kriegten aber auch nicht irgendwie was Kalkhaltiges, um Eierschale bilden zu können. Und dann hat er festgestellt später, dass die, ja, dass es sowas wie eine biologische Transmutation geben muss, dass in den Elementen, in den unteren Elementen des Periodensystems, so bis 20 circa, Elemente in der Lage sind, sich umzugestalten. Das heißt so, wenn du kein Calcium hast, aber Wasser und Silizium, baut der Organismus das in Calcium und muss sich jeder mal selber mit befassen. Ich habe das vor 5-6 Jahren mal irgendwie durch Zufall gelesen und habe mir ein ganzes Buch abgespeichert von diesem französischen Arzt, Kervon hieß der. Und das würde natürlich etliche Geschäftsmodelle kaputt machen.
Zum Beispiel die Nahrungsergänzungsmittelindustrie.
Ja. Also wenn der Körper wirklich in der Lage ist, aus der Nahrung, aus dem Licht, aus der Luft das umzugestalten, was er braucht, wäre ja schön. Aber da muss ja was dran sein. Es gibt tolle Beispiele im Internet, kann man sich wirklich mal mit befassen. Es nimmt nämlich auch so ein bisschen Angst, alles ist so ausgelutscht, alles ist ausgetreten, die ganzen Böden geben nichts mehr her und. Vielleicht kann der Körper viel mehr, als wir glauben.
Mhm. Ich finde das eine sehr gute Idee, sich mal mit anderen Sichtweisen zu beschäftigen. Und jeder beschäftigt sich damit in seinem Tempo und wie er das für richtig hält. Aber es gibt schon eine ganze Menge, finde ich, wo es wirklich wert ist, dass man sich das mal anhört und vielleicht in seinen Gedanken abspeichert, dass doch nicht alles so ist, wie wir eigentlich so die letzten Jahre gedacht haben.
Ja, man muss eigentlich alles auf den Kopf stellen. Was uns so von den Mainstream-Leuten beigebracht wird oder gelehrt wird, ist ja auch das, was in dem System als wissenschaftlich anerkannt ist. Kann ja auch ganz anders sein. Mhm. Es kann doch anders sein. Aber wenn das immer wiederholt wird und eine andere Lehrmeinung gar nicht hochkommen kann, weiß es nicht. Also mir macht es immer wieder Freude, da mal in dieses abgespeicherte Buch reinzugehen, um das nachzulesen. Jedes Mal verstehe ich ein bisschen mehr.
Wasser ist für die Haut ganz wichtig. Und du hast da was entwickelt.
Ja, ich bin noch dabei, wir testen das. Also auch eine alte Methode. Ein Stoff, einen stark saugfähigen Stoff. Vor 40, 50 oder fast 60 Jahren war das mal so eine Art Moltopren. Das gibt's nicht mehr. Und das legte man in ein erstklassiges Mineralwasser, das war eine Maske, und die sog sich mit dem Wasser voll, dann fixierte man die ein bisschen über dem Gesicht, und durch leichtes Drücken und so weiter geht das Wasser in die tiefsten Hautschichten, durch Verdunstung, aber auch durch die Pumpbewegung. Und da habe ich ein medizinisches Material entdeckt von einem Hersteller, der für die Augen und für die Zahn- und Kieferchirurgie ein ganz saugfähiges Material aus pflanzlicher Zellulose entwickelt hat. Und damit testen wir jetzt in größeren Stücken, also das muss ja übers Gesicht passen, wie die Haut darauf reagiert. Und ja, und die ersten Versuche sind sehr vielversprechend. Ja, ist auch so ein uraltes Ding, was dann auf einmal vom Markt verschwindet, und es lohnt sich, das mal zu reaktivieren.
Karin, wir haben noch ein Thema, und zwar Mensch und Mode. Was verstehst du unter Mode?
Ja, das ist auch so ein Punkt beim Älterwerden. Also ich habe eine Freundin, die ist 72, die ist immer noch in der Modebranche tätig, zeitlich stark zurückgefahren hat sie das, aber die hat so dieses Fingerspitzengefühl, nicht auszusehen wie ihre Tochter, aber auch nicht wie ihre Mutter, die wäre natürlich jetzt schon 100 oder so, aber einfach dieses, die macht es auch nicht so nach diesen Farbgeschichten, die bei der Stil- und Farbberatung angewendet werden. Die sagt, weißt du, ich habe so viele Damen schon gehabt, die kamen mit so einer Farbskala und haben gesagt, da hat mir die Beraterin empfohlen, und das war genau das Gegenteil von dem, was passte. Also die hat wirklich mit 72 zieht die sich an wie, ja, toll. Ohne irgendwie jetzt, dass man sagt, die ist irgendwie in die Puppenkiste gefallen jetzt.
Ne? Und hat sicherlich auch nichts mit dem neuesten Ideal zu tun. Es muss jetzt eine Collegejacke sein oder eine Schlachhose oder ein enges tailliertes Hemd oder ein weites.
Nein.
Sondern die Mode unterstreicht in ihrem Fall die Persönlichkeit.
Das ist es, ja. Und da ist sie einzig, und sie macht also Beratung, und wir machen dem Anfang des Jahres in Winterhude mal einen Tagesworkshop, wo wir alles dann anbieten, so eine Beratung, dann einige Übungen aus meinem Training und dann die Dame, der das Studio da gehört, oder die Heilpraxis, die ist stark in Entspannungsübungen. Entspannung ist auch immer wichtig, gerade im Hals- und Nackenbereich. Und da haben wir noch einiges vor.
Was ist es, was du den Leuten gerne mitgeben möchtest?
Ja, also das Thema an sich. Jung sein beim Älterwerden. Ja, also, und nicht jetzt irgendwie so, ja, wie eine 30- oder 40-Jährige oder bei den Männern. Darum geht es nicht. Aber dieses, ja, sich beschäftigen mit Krankheiten, mit Symptomen, mit Wehwehchen, mit der Rente, mit Kaffeekränzchen. Ich bin in meinem Leben nie gerne zu einem Kaffeeklatsch gegangen oder so. Eigentlich fast nie. Habe ich immer einen großen Bogen gemacht, habe immer tolle Ausreden gefunden. Einfach drin bleiben, sich informieren, alternative Fernsehsender gucken oder hier sowas sich anhören, Bücher lesen, Dinge zusammenbringen, einfach mehr verstehen, als benutzt zu werden von, ja,
Kontrollsystem.
Genau, von den Kontrollsystemen. Ja, das ist so das, was ich mir wünsche.
Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Karin hat ja so einige Sachen rausgelassen heute, das hat mich sehr gefreut. Karin hat über sich persönlich gesprochen, über das Älterwerden, über ihre Erfahrungen und Beobachtungen. Sie hat über ihr eigenes Programm gesprochen, über Face and Magic, über Anti-Aging, Vererbung, biologische Transmutation, Gesicht und Schönheits-OPs. Karin hat auch eine Webseite, wo es noch ein paar Informationen gibt für diejenigen, die nochmal gerne nachgucken möchten. Die Webseite heißt www.face-and-magic.de. Face-and-magic.de. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Bernhard von Radio Money Talk, der wie immer die Technik super gut im Griff hat. Und ich weiß auch, ohne Bernhard geht das hier alles nicht.
Das mache ich doch immer wieder gerne.
Danke, Bernhard. Und danke dir, Karin, dass du gekommen bist aus Wedel. Du hast uns viele gute Informationen gegeben, hast aus deinem Leben berichtet. Mir hat's gefallen. Vielen, vielen Dank, Karin.
Ich danke euch und dir vor allen Dingen, aber den beiden Herren auch ganz herzlich.
Bei meiner nächsten Sendung geht es um Pilgern auf der Via Jutlandica, der nördlichste unter den deutschen Jakobswegen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei.